Ja, preist den Herrn, Gott sitzt im Regiment. Amen dazu. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ich vergesse das manchmal. Was man so denkt, was man alles alleine wuppen muss und wo man sich überall alleine durchkämpfen muss. Preist den Herrn, so ist es nicht. Er sitzt im Regiment. Ich möchte mal den Faden aufnehmen vom letzten Sonntag. Einige von euch waren da. Wir haben uns erinnert an die fantastische Begebenheit ganz am Anfang der jungen Gemeinde. In der Apostelgeschichte wird das beschrieben. Die Apostel Petrus und Johannes sind arrestiert, also die sind gefangen genommen worden. Und der Hohe Rat beschließt, dass sie bitteschön nicht mehr in dem Namen Jesus irgendetwas ausrichten mögen. Unter der Bedingung werden sie freigelassen, sonst nicht. Und der Dirk Liebern, der methodistische Pastor, der Augenblickliche, hat das sehr schön ausgeführt. Das ist eigentlich der Abschuss für Gemeinde. Dieser Maulkorb, dass Gemeinde Jesu nicht mehr von ihrem Herrn reden darf und nicht mehr in seinem Namen agieren darf, dann kann man eigentlich ein Schloss vor die Tür machen und sagen, okay, das war's. Aber Gott sitzt im Regiment. Und es war so eindrücklich, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, die meisten von euch werden das kennen. Aufgrund dieser Tatsache betet die Gemeinde. Und die Gemeinde betet einmütig. Und während sie so beteten, steht da, bebt die Erde. Und sie werden alle vom Heiligen Geist erfüllt und wissen, sie haben die Freiheit, das Wort Gottes in Freimut zu reden. Also weg mit dem Maulkorb. Weg mit den Einschränkungen, weg mit dem, was Gemeinde Jesu wirklich komplett vernagelt hätte. Sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Schlüssel ist das einmütige Gebet. Und ich bin an einem sehr feinen Gedanken hängen geblieben vom letzten Sonntag, dass nämlich Einmütigkeit, das heißt, wir meinen alle dasselbe, Einmütigkeit und wir meinen alle dasselbe für ein höheres Ziel, damit zu tun hat, dass Menschen eine gewisse Reife in ihrem Herzen haben. Das fand ich hochinteressant und das fand ich sehr schön abgeleitet, dass es natürlicherweise so ist, dass ein Kind, ein kleines Kind, sich als den Mittelpunkt der Welt sieht und naturgemäß diese Gedanken hat, dass die Dinge, die um das Kind herum sind, dem Kind selber auch dienen müssen. Die müssen da sein. Das sind Bedürfnisse. Das sind die Dinge, die das Kind eben auf seine eigene Welt bezieht. Und erst im Lauf der Zeit, im Laufe des Erwachsenenwerdens, kriegt man den weiteren Blick, ach so, ich bin ja gar nicht der Nabel der Welt. Da gibt's ja auch noch andere und es gibt höhere Ziele, es gibt größere Ziele als meine persönlichen Ziele. Das ist übrigens völlig wertfrei, ja, diese Beschreibung. Das ist nicht, das blöde Kind, das denkt nur an sich und so, egozentrik. Nein, es ist einfach so, weil der Horizont eines Kindes so ist und es entwickelt sich ja dann auch zum Erwachsenenleben. Wir wissen ja, die Bibel selbst erklärt das ja so, dass Menschen, die zum Glauben kommen, also auch in diesem Verständnis von Neuem geboren werden, erstmal sind wie im Geist kleine Kinder. Und wir wissen das ja von uns selber und wir erleben das ja auch, dass Menschen, die neu zum Glauben kommen, so was erfrischend Kindliches haben, finde ich. Das ist auch erfrischend. Das ist so direkt und es ist so klar und so unverbogen und noch nicht abgenutzt, aber eben auch noch nicht unbedingt eine Reife haben. Und doch ist für dieses einmütige Gebet, nämlich wenn es in einem Gebet überhaupt nicht um das geht, wie geht es mir gerade, wo geht es bei mir im Leben nicht weiter, sondern wenn es tatsächlich in diesem einmütigen Gebet nur darum gegangen ist, dass Gemeinde Jesu nicht nur eine Existenzberechtigung hat, sondern dass sie sich ausleben kann. Das kann ja nur so gewesen sein. Denn sonst würde bei diesem einmütigen Gebet nicht die Erde beben und sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Apostel kommen ja auch frei und daraufhin kann das Wort Gottes wieder frei verkündigt werden. Einmütigkeit. Dieses von sich selbst absehen, auf ein großes Ziel ausgerichtet sein. Es ist nur interessant, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, Moment mal, wie lange war jetzt Pfingsten her, als die gebetet haben? Ich nehme mal an, vielleicht ein paar Wochen, maximal ein paar Monate. Ich nehme an, ein paar Wochen. Moment mal, wie ist das dann mit der Reife? Also die Leute, die an Pfingsten alle zum Glauben gekommen sind, die sind dann eben in ein paar Wochen im Glauben gewesen. Umso erstaunlicher ist das, dass sie zu dieser Einmütigkeit fähig waren, dass sie eben nicht erstmal nur kleine Kinder waren, sondern dass sie zu dieser Einmütigkeit fähig waren. Und ich würde mal behaupten, das hat mit der Intensität des Heiligen Geistes zu tun. Ich glaube, dass je intensiver wir den Heiligen Geist an unserem Leben wirken lassen, wir so ein paar Entwicklungsstufen überspringen in diesem Prozess, der dann so ganz langsam vielleicht über viele Jahre gehen würde. Ich fand es so nett, wie der Dirk beschrieben hat, der Heilige Geist fegt durch Jerusalem nach Pfingsten und nimmt alles mit, was er kriegen kann. So muss es gewesen sein. Eine unfassbar mächtige Offenbarung Gottes. Er reißt alles mit. Die Gemeinde betet und Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Da wird übrigens nie wieder was von erzählt, dass der Gemeinde dieser jungen Gemeinde, die so etwa aus 5000 Leuten bestand, dass denen da wieder ein Maulkorb vorgehängt wird. Da wird nie wieder von, ist nie wieder von die Rede. Einzelnen Leuten dann später in der Ausbreitung, aber da nicht. Der Geist Gottes, mächtig und kräftig, bringt es fertig, einen Menschen in kurzer Zeit in eine Dimension zu entwickeln, die nicht mehr nur auf sich bezogen ist, sondern die wirklich göttlich ist. Und die dann auch entsprechend Leben ausstrahlt und in der was bewegt wird. Ich möchte von dem Gedanken von Reife und Mündigkeit, ich möchte da mal eine Ableitung nehmen heute Morgen. Ich möchte das mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was ist denn eigentlich genau Reife und Mündigkeit? Die erste Gemeinde, das ist ja auch ein interessantes Bild. Es gibt übrigens Leute, die vergleichen gerne die aktuelle Gemeinde immer mit der Urgemeinde, wie das so schön heißt. Nein, bitte Leute, sagt bitte nicht die Urgemeinde. Es ist nicht die Mutter aller Gemeinden, sondern es ist einfach die erste Gemeinde. Und die waren in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Kultur, zu einer bestimmten Zeit und die hatten das Pfingsterlebnis hinter sich. Das ist natürlich eine perfekte Startkondition. Also so die erste Gemeinde, die hatten den großen Vorteil, die waren als geistliche Dimension sowieso rausgestanzt aus dem realen Leben. Ja, die mussten nicht irgendwie sich irgendwo hin entwickelt haben bis dahin, sondern die wurden so, wie sie mitten im Leben standen, genommen und in eine geistliche Dimension versetzt. Das heißt, die hatten es ziemlich leicht, in dem zugleich mitten im Leben und zugleich geistlich zu sein. Das ist fantastisch. Und die Bibel sagt uns ja auch, die hatten Gunst bei der Bevölkerung. Das waren nicht irgendwie die komischen schrägen Vögel, also unter den jüdischen Geistlichen schon, aber unter der normalen Bevölkerung hatten die echt Gunst. Das war eine tolle Sache. Das waren Leute, ach so, dich kenne ich doch, das weiß ich doch, du gehörst doch zu dieser Stadt, du gehörst doch in mein persönliches Umfeld und die gehörten auf einmal auch zur Gemeinde. Das ist eine tolle Startkondition. Das wünschen wir uns heute und aus irgendwelchen Gründen müssen wir uns dahin zurückentwickeln. Also zurückentwickeln in diese Dimension, gleichzeitig Gemeinde und mitten im Leben zu sein. So, wir haben eher das Problem, dass wir entweder real oder geistlich sind. Schon nach 30 Jahren, das können wir in den Timotheusbriefen lesen, sieht das Ding Gemeinde leider schon ein bisschen anders aus. Wenn ihr mal die Timotheusbriefe, also die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus lest, dann denkt man manchmal, oh, schreibt der von uns? Kennt der uns? Und das ist leider bis heute in der Geschichte von Gemeinde so, dass Gemeinde nicht immer in dieser geistlichen Dimension unterwegs ist, die Gott sich vorstellt und die der Heilige Geist gerne möchte. Sondern dass man mehr so von der Realität ergriffen wird, von der Realität, dass man sich aneinander reibt, dass man um Posten kämpft. Das könnt ihr beim Timotheus wunderbar nachlesen, wie das war. Ja, die rangelten schon um Wichtigkeiten, die rangelten schon um Ämter. Und da gab es das ganze Problem der Irrlehren, das ist übrigens heute immer noch genauso, was Gemeinde tatsächlich auch in die Irre führen kann. Da gab es dieses, dass Leute sagten, hier wird auf meine Bedürfnisse nicht genügend geachtet. Und das ist eine eine Substanz von Gemeinde, die so unglaublich viel Kraft kostet. Und ich würde mal behaupten, bei den Gemeinden, die mir bisher über den Weg gelaufen sind oder die ich ein bisschen genauer kenne, ist das leider ein Status quo, dass die Gemeinschaft mit so viel Kraftaufrieb kämpfen muss. Und ich glaube, das ist bei uns hier ganz genauso. Jedem von uns geht das so, dass man denkt, oh, das könnte so leicht sein und das könnte so schön sein. Und ab und zu muss man sich daran erinnern, ja, wir sind alle auf irgendeine Art und Weise bedürftig. Sonst wären wir nämlich nicht bei Gott. Sonst hätten wir nicht dieses Bedürfnis gehabt, irgendwer muss unser Leben wieder aufrichten. Und diese Bedürftigkeit, die tragen wir mit in unserem Leben. Und deswegen ist im Grunde genommen Gemeinde, mal aus der realen Sicht, mal ohne die geistliche Sicht, Gemeinde ist im Grunde genommen eine Ansammlung von Menschen, die erkannt haben, ich habe wirklich Mangel in meinem Leben, ich bin bedürftig, ich brauche dies und das. Und im Idealfall ist es so, dass dieser Mangel zu Gott gebracht wird. Im Idealfall ist es so, dass dieser Mangel gemeinsam zu Gott gebracht wird. Das ist dieser Gedanke, Frank, den hast du in deiner Predigt vor einigen Wochen geäußert, dass wir einander helfen, einander unterstützen, einander flankieren in der persönlichen Wiederherstellung. Und das ist ja der Plan Gottes für jeden Einzelnen. Jeder Mensch soll wiederhergestellt werden in seinem Leben, auch zur vollen geistlichen Dimension. Also der Status quo in Gemeinde hält uns oft so am Boden, hält uns oft so beschäftigt mit diesen Problemen, die sich irgendwie nicht lösen wollen. Oder dann hat sich irgendwo was gelöst, dann floppt auf der anderen Seite irgendwas hoch, worum man sich kümmert und worin man wieder Kraft investiert. Und es fällt uns nicht so leicht, das einmütige Gebet für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Es fällt uns nicht so leicht, sonst wären die Gebetsstunden am Donnerstagabend hier proppenvoll. Ich beziehe mich voll mit ein übrigens, ja, bin nicht irgendwo da anders oder drüber oder wie auch immer. Dabei geht es um das große Ziel, um dieses große Ziel, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, Herr, wie im Himmel, so auf Erden. Es wird immer so sein, dass in Gemeinde gemeinsam Probleme und Abgründe bewältigt werden müssen. Das wird immer so sein und das ist auch richtig so. Nur es darf nicht den ausschließlichen Stellenwert haben. Da müssen wir alle miteinander aufpassen, den ausschließlichen Stellenwert. Sondern da ist ein höheres Ziel drüber, eine höhere Kraft drüber. Und das ist wieder dieses Verständnis davon, der Heilige Geist, der durch Jerusalem fegt. Das wäre doch fantastisch, wenn der Heilige Geist hier durch Clausthal oder durch den Harz gar fegen würde und alles mitreißt, was er kriegen kann. Die Menschen so gefüllt und so inspiriert sind, dass diese Dimension des Heiligen Geistes sie völlig überflutet und völlig dominiert. Ist also eine Mündigkeit, um nochmal bei dem Gedanken zu bleiben, eine Mündigkeit, ja, ist zum Teil auch eine Frage vom wiedergeborenen kleinen Kind, immer älter, immer reifer, immer reifer, immer reifer zu werden. Ja, das ist garantiert immer ein Prozess. Aber diese Form von Mündigkeit in der geistlichen Dimension hat auch mit der Intensität des Heiligen Geistes zu tun. Sozusagen, wir können das Mündigwerden beschleunigen, indem wir dem Heiligen Geist unser Herz öffnen und wir auch als Gemeinde dem Heiligen Geist Tür und Tor öffnen, seinem Wirken. Ich finde es schön, dieses Thema Mündigkeit ist erstens mal Jesus sehr, sehr wichtig, aber der Apostel Paulus beschreibt es im Epheserbrief richtig schön, so in diesem Bild von Gemeinde. Wir hatten vor 2 Wochen das Bild von dem Haus von Gemeinde, das aus lebendigen Steinen besteht, so wie Jesus die Steine setzt. Im Epheserbrief wird ein anderes Bild beschrieben von dem Leib Christi. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Schreibt Paulus in Epheser 4 ab Vers 7, darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, Christus nämlich, und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Er stieg wieder herab, Und dann geht's weiter mit dem fünffältigen Dienst, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, damit die, die Gott geheiligt hat, also die, die sonst noch zur Gemeinde gehören, zum Dienst ausrüsten und so der Leib Christus, der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Das ist ein erklärtes Ziel. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Das ist ein erklärtes Ziel, wenn Jesus sagt, er baut Gemeinde. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit, zur Liebe stehen, in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Also das Ziel der Mündigkeit und das Ziel dieser geistlichen Dimension, die Gott sich wünscht, geht nur, indem ich mir bewusst bin, ich will gemeinsam mit euch zu diesem Haupt hinwachsen. Und während wir das tun, nimmt jeder seinen Platz gabengemäß ein in diesem Leib. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum. Christus bewirkt das Wachstum seines Leibes. Und der Leib baut sich auf durch Liebe. Mündigkeit, diese Reife, die bedeutet, dass die Fülle des Christus, die Fülle Gottes in seiner Gemeinde ist. Und wenn man so ein bisschen wieder zurückdenkt an das, was tatsächlich die erste Gemeinde, was die da so bewirkt haben, ja, mit ihrem Gebet. Man denkt, boah, super, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt als erstes auf, okay, Johannes und Petrus kommen frei. Das ist so das Erste, was einem einfällt. Meine Güte, nein, aber dann ist ja das viel Wichtigere, dass sie Freimut haben, dass der Heilige Geist ihnen die Furcht nimmt. Denn das ist ja völlig normal, dass sie denken würden, auweia, wenn die schon mal festgesetzt werden, dann geht's uns ja genauso. Da können sie sich in der Kraft des Heiligen Geistes vollkommen drüber hinwegsetzen. Und es geht weiter. Reich Gottes wird ausgebreitet. Mündigkeit bedeutet dieses Hin zur Quelle, bedeutet dieses Angedocktsein an das Haupt, hin zum Haupt und die Fülle des Geistes haben. An dieser Stelle möchte ich tatsächlich diese Abzweigung nehmen und Bezug nehmen auf unseren Gebetsabend am letzten Donnerstag. Ihr wisst ja, hoffentlich, donnerstags, 7:30 ist Gemeindegebetsstunde hier. Wir haben die Leitung der Abende unterschiedlich auf, also jeder, der in dieser Gruppe ist, der leitet mal einen Abend. Und am Donnerstag ging es um die Seligpreisungen, Matthäus 5. Und ich fand, es war eine ganz erstaunliche Runde. Dian, bist du hier? Dian, ist sie heute Morgen da? Nein. Dian hat geleitet. Und Dian hatte offensichtlich auf dem Herzen, wir wollen nicht nur beten über die Seligpreisungen, über das, was Jesus glückselig nennt oder besonders mit ihm verbunden nennt, sondern wir tauschen auch aus darüber. Und das war so besonders. Und es kamen dann auch im Austausch diese Fragen so, wie geht das eigentlich? Wie machen wir das eigentlich? Und daraufhin konnten wir dann wirklich auch gemeinsam beten. Und es war so ein Stück von dem, so in Einmütigkeit in diese geistlichen Dimensionen hineinzubeten. Das war wirklich besonders. Ich möchte euch den Abschnitt aus Matthäus 5 mal vorlesen, die berühmten Seligpreisungen. Das ist ja der Beginn der Bergpredigt. Ich möchte euch dazu mal ein bisschen in den Kontext reinnehmen, das ist ja ganz wichtig. Übrigens, diese Bergpredigt, also auch wenn das Matthäusevangelium nicht unbedingt chronologisch aufgebaut ist, muss eine der ersten Aktionen von Jesus gewesen sein, die sich auf viele Leute bezog. Es wird berichtet, dass nachdem Jesus seinen Dienst begann, so über die ersten Taten in Galiläa, in Matthäus 4, da steht, Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen, ändert eure Einstellung, denn die Herrschaft des Himmels ist nah. Ändert eure Einstellung. Die Herrschaft des Himmels ist nahe. Daraus bezieht er natürlich auf sich. Ja, mit ihm ist die Herrschaft des Himmels mitten unter die Menschen gekommen. Und dann heißt es weiter, Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Große Menschenmengen folgten ihm. Mal ganz kurz nebenbei. Jesus lehrt an Plätzen, wo es üblich ist zu lehren, und die Menschen werden aufmerksam und folgen ihm. Er lehrt und die Menschen folgen ihm. Die wollen ihn hören, die wollen von ihm wissen. Dann kommt unser Abschnitt der Bergpredigt, da heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich und versammelte seine Jünger um ihn, also riesige Volksmenge, wie das ohne Mikrofon und ohne Verstärkung ging, keine Ahnung, das finde ich eine krasse Vorstellung, so in der freien Landschaft. Jedenfalls, so sein nahezu eines der ersten richtig öffentlichen Auftreten vor der großen Menschenmenge, da setzt er gleich mal Eckdaten für das, was im Reich Gottes, was sozusagen die Substanz vom Reich Gottes ist. Und ich lese mal Matthäus 5 ab Vers 1 bis 12 und dann den Zusammenhang, in dem es steht. Als Jesus die vielen Menschen sah, wie gesagt, stieg er auf den Berg dort und setzte sich, da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren und sagte, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott erkennen. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die mit Hunger und Durst nach dem richtigen Verhältnis zu Menschen und Gott, mit Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, ist es in anderen Übersetzungen, sie werden satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Barmherzigkeit schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen, verleugnen, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Wie glücklich sind die Menschen, die ihre Armut vor Gott erkennen, die ein reines Herz haben, die sanftmütig sind, die Frieden stiften, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Wie glücklich sind die? Und dann kommt interessanterweise der Abschnitt, mit dem wir uns Anfang des Jahres beschäftigt haben. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Diese glücklich gepriesenen Menschen sind Salz der Erde, Licht der Welt. Ist nicht zufällig, dieser Zusammenhang. Und wenn man sich diese Seligpreisung mal so richtig auf der Zunge zergehen lässt, dann verstehst du und merkst du im Lesen, das ist so anders als das, was Menschen tun. Es ist 100% anders. Wenn er zum Beispiel sagt, glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sie werden das Land besitzen. Ich nehme mal an, dass nicht nur meine Realität, sondern auch deine Realität ist, dass die Leute mit den Ellbogen das Land besitzen, vermeintlich. Aber bei Gott werden die Sanftmütigen das Land besitzen. Glückselig. Das ist ein wichtiges Wort. In der neuen Bibelübersetzung heute steht einfach nur das Wort glücklich. Da möchte ich ein bisschen drauf Wert legen an dieser Stelle. Es geht nicht um happy, clappy, glücklich sein. Es geht nicht um das landläufige Wort für glücklich. Das bin ich mal und ich bin es mal nicht. Glückselig, Makarios steht da als griechisches Wort, ist eine vollständige innere Zufriedenheit. Machst du das mal weiter? Nee. Weiter. Eine vollständige innere Sättigung und Zufriedenheit, glückselig, etwas, was Bestand hat und etwas, das bleibt, weil es mit Gott zu tun hat. Das ist die vollkommene Verbindung zwischen Mensch und Gott, diese Glückseligkeit, das meint Jesus damit. Er meint nicht dieses, oh, du kannst dich glücklich schätzen, oh, dann bin ich mal happy und mal auch wieder nicht, ja, glücklich. Eine völlige Zufriedenheit des Menschen, das meint er damit, das, wo der Mensch, wo jeder Mensch eigentlich hin möchte im Laufe seines Lebens. Ich habe jetzt leider nur die extrovertierte Variante gefunden als Ausdruck für Glückseligkeit, ja. Ich hätte gerne ein Foto gehabt von einem introvertierten Menschen, dessen Körperhaltung und dessen Gesichtsausdruck man eine Glückseligkeit ansieht. Das ist völlig anders als das. Bitte auch nicht falsch verstehen, glückselig heißt nicht, dass ich von morgens bis abends vor Freude von einem Bein aufs andere springen muss. Das ist eine innere Sättigung, die der Mensch von Gott bekommen kann. Und ich finde, in diesem Wort ist schon drin, in dieser Verknüpfung mit Gott ist schon drin, dass man das gut verstehen kann. Ein Mensch, der von innen heraus, weil er so in dieser Beziehung mit Gott lebt, von innen vollkommen verknüpft und gesättigt ist mit Gott und der Gegenwart des Heiligen Geistes, tatsächlich sich auch nicht mehr um seine eigenen Probleme in erster Linie kümmern muss, sondern auf diese Ebene der Dimensionen Gottes und dieser Ebene von Reich Gottes denken kann und fühlen kann. Ich finde das sehr naheliegend. Ich finde, Jesus mutet seinen Leuten, die da zuhören, ganz schön was zu. Also wenn wir, die wir schon eine Weile im Glauben unterwegs sind, das jetzt alles lesen, ja, denken wir, ja, stimmt, so ist es wohl. Und als Christ ist man eben nicht der mit den Ellbogen, sondern da kommt Sanftmut ein bisschen besser an und all diese Dinge, wir verstehen das, aber ich stelle mir vor, die Leute, die das zum allerersten Mal gehört haben, die müssen irritiert gewesen sein. Nur offensichtlich war die Rede Jesu so geisterfüllt, dass das ganze Volk am Ende völlig begeistert ist, wie in Kapitel 7 dann steht, am Ende von Kapitel 7. Das Volk spürt, er spricht mit Vollmacht. Ist völlig begeistert, er spricht mit Vollmacht. Und dann steht dieser Zusatz anders als die Schriftgelehrten. Das ist krass. Aber so muss es gewesen sein. Er spricht mit Vollmacht. Er inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir haben uns am Donnerstag aus diesen ganzen Glückseligpreisungen zwei Sätze rausgegriffen und haben darüber ausgetauscht und am Ende darüber gebetet. Und es ging am Ende darum, tatsächlich immer wieder kommen wir an diesen Punkt, dass es gut ist und notwendig ist, sich der Kraft des Heiligen Geistes vollständig zu öffnen und zur Verfügung zu stellen für jeden Einzelnen und auch wir als Gemeinde. Wir haben uns rausgegriffen, Vers 3, glücklich die, die ihre Armut vor Gott bekennen. Ihnen gehört das Reich der Himmel, ihre Armut vor Gott. Und dann haben wir ausgetauscht, meine Güte, was ist denn Armut vor Gott? Armut vor Gott. Und wie erkenne ich die? Und wie geht das praktisch? Was ist, wenn ich das jetzt erkannt habe, meine Armut vor Gott? Okay. Was ist, wenn ich das erkannt habe und wie gehe ich praktisch damit um? Also Armut, das Wort, was da steht, Armut vor Gott, ist wirklich jemand, der gar nichts hat. Ja? Das griechische Wort, was da steht, ist ein wirklich völlig verarmter Mensch, der durch Betteln die Dinge bekommt, auf die er angewiesen ist. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, ja, der Mensch kann natürlich auch so eine Menge. Und dann kippt das schnell in dieses Bekenntnis, ja Gott, ich kann gar nichts ohne dich, ich kann gar nichts, ich bin nichts, ich kann nichts ohne dich. Vorsicht, 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 ihr Lieben. Unser Problem ist gerade das, dass wir eine ganze Menge können, ohne Gott ausdrücklich darum zu bitten. Und das ist auch in dieser Ebenbildlichkeit des Menschen gut und normal. Jeder von euch und jeder von den Menschen in der Gesellschaft lebt seine Gaben aus in der Gesellschaft. Das ist die allgemeine Gnade Gottes, die darüber ist. Was hier vor allem gemeint ist, in alten Übersetzungen heißt es auch arm im Geist. Arm im Geist. Der Mensch ist ja nicht nur für die natürlichen Dinge geschaffen, sondern spätestens, wenn du in Gemeinde angekommen bist, weißt du, dein Leben ist auch für die übernatürliche Dimension geschaffen. Vielleicht sogar in erster Linie für die übernatürliche Dimension. Und da ist es einfach total reif und weise zu sagen, ja Gott, tatsächlich, in dieser geistlichen Dimension bin ich wie ein Bettler vor dir. Ich bin komplett darauf angewiesen, dass du mich mit deinen geistlichen Gaben füllst. Und das ist nicht so einfach, nicht so einfach, vor allem wenn man natürlicherweise so unterwegs ist, dass einem eine ganze Menge gelingt. Aber es ist der Schlüssel für eine besondere Reife und für eine besondere Mündigkeit. Der Schlüssel dafür, dass Gott durch dich besonders wirken kann. Auch der Schlüssel dafür, dass Gott durch uns besonders wirken kann, wenn wir sagen, Gott, wir als Gemeinde, wir sind vollständig auf dich angewiesen in unserer übernatürlichen Dimension. Wir stehen hier, du musst uns füllen und zeig uns, was wir tun und lassen sollen. Das ist dieses Bild vom Weinstock und den Reben, was Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr in eurem geistlichen Leben, was euer Vater im Himmel will, nichts bewirken. Arm im Geist. Glückselig sind die. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment mal erlebt hast, wo du richtig in deinem Herzen gespürt hast, okay, ich möchte jetzt geistlich irgendwas produzieren und es gelingt mir aber nicht. Ich investiere Kraft und Kraft und Kraft und Kraft und es geht einfach nicht. Und diese Erkenntnis, ich kann es nicht nur, ich muss es auch gar nicht. Ich darf sagen, Herr, ich komme wie ein Bettler zu dir. Ich bin arm im Geist, ein Armer im Geist und du bist der, der mich ausstattet mit Gaben. Das ist unglaublich befreiend, aber reif. Unglaublich befreiend. Der zweite Satz, den wir uns rausgenommen haben, war Vers 8. Glücklich die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Und wir haben uns gefragt, was hat Jesus an der Stelle damit gemeint? Also in den Leuten, die das gehört haben, hat garantiert getickert, die kamen ja aus dem alten Bund, garantiert getickert die ganzen Reinigungs- und Opferrituale, all das, was man braucht, um Gott zu begegnen. Garantiert hat das in denen getickert. Und natürlich wollte auch das Volk Gottes im alten Bund Gott sehen, Gott erleben. Wir haben uns gefragt am Donnerstag, was hat er damit gemeint? Uns fiel ein, Gott sagt ja, er schenkt durch Christus ein neues Herz und einen neuen Geist da hinein. Jesus hat unter Garantie schon mal den Boden so ein bisschen bereitet dafür, wie das ist mit dem reinen Herzen, aus dem heraus man Gott sieht. Und er war ja oft so drauf, dass seine Reden Fragen aufwarfen. Ja, dass die Leute dann daraufhin auf ihn zukamen, sagen, hey, sag mal, wie hast du das gemeint? Das verstehen wir überhaupt nicht. Das muss auch sowas gewesen sein. Er wusste natürlich ganz genau, dass aus den Gesetzesregelungen des alten Bundes niemand sich dazu verhelfen kann, ein reines Herz zu schaffen. Übrigens, auch bei uns ist da immer noch so viel Anstrengung drin. Und wir sagen, oh, wie kriege ich denn in mein Herz wieder rein? Oh, was muss ich denn tun, Gott? Wo muss ich dir denn gehorchen, damit mein Herz rein wird? Den Heiligen Geist bitten, reinige mein Herz. Kläre das Herz wieder. Durch diesen Zustand, dass du von Neuem geboren bist durch den Geist Gottes, ist dir ein neues Herz geschenkt worden, mit einem neuen Geist da hinein. Und das droht zu verdrecken, dieses Herz, gar keine Frage. Aber immer wieder neu den Heiligen Geist einzuladen, damit das Herz rein bleibt, das ist die Herausforderung und die Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinde. Ein reines Herz. Glückselig, also vollkommen innerlich zufrieden, glückselig die, die ein reines Herz haben. Wir haben noch den Gedanken von ungeteiltem Herzen verwandt. An der Stelle finde ich auch einen sehr schönen Gedanken. Also nicht nur rein, weil nicht mehr voller Sünde. Das ist in der Wortbedeutung so gemeint. Christian hat völlig zu Recht gesagt, in der englischen Übersetzung steht was von pure. Pure heißt pur, nichts anderes drin. Ungeteilt, ein ungeteiltes Herz. Auch das, ihr Lieben, bei allen Bemühungen, das Herz nicht zu teilen auf verschiedene Wichtigkeiten, geht am Ende nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. So war die Essenz von Donnerstagabend an diesen beiden Beispielen, Armut vor Gott, ein reines Herz. Die Essenz war, wir beten jetzt gemeinsam dafür, dass der Geist Gottes unser Herz erfüllt. Und dass wir diese Glückseligkeit mehr und mehr, also diese immer vollkommener werdende Verbindung mit Gott, diese Glückseligkeit immer mehr erleben und immer mehr erfahren an uns. Denn wir wollen ja Licht und Salz sein. Wir wollen ja abfärben. Das können wir ja nur aus dem, was wir an Substanz haben. Gott geschenkte Substanz. Das ist der Stoff, diese Art von Mündigkeit, diese Art von sich selbst zurücknehmen und Gott das Feld komplett überlassen. Das Herz, die Erkenntnis, den Verstand, alles ihm komplett überlassen. Das ist der Stoff, aus dem Licht und Salz gemacht sind, ihr Lieben. Ich möchte uns ermutigen, vor allem auch jetzt in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, da hinein zu investieren, weg von diesen Reibereien, von diesen täglichen Kämpfen, immer mehr hin in das Gott, ja, ich weiß, ich bin ein Bettler vor dir um deine Gaben, um die Kraft deines Heiligen Geistes. Er gibt so gern, er sagt im Lukas-Evangelium, wird es beschrieben, wenn schon ein Kind seinen Vater um Brot bittet, um wie viel mehr wird Gott denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also wir müssen uns nur hinstellen und sagen, ich brauche den Geist Gottes, der mich füllt mit dieser Dimension, die Gott für mein Leben will. Das ist die Substanz, der Stoff, aus dem Reich Gottes auf dieser Erde ist. Und ihr Lieben, das ist hart umkämpft. Wir haben einen Widersacher, der alles daran setzt, dir den Hahn zuzudrehen und dich da rein zu verwickeln in die täglichen Kämpfe des Lebens. Und zu sagen, oh, ich habe zwar Gott, ein bisschen hilft er ja hier und ein bisschen hilft er ja da, aber ansonsten ist das Leben ein Kampf. Schluss damit. Schluss. Wir wollen uns neu entscheiden, den Geist Gottes volle Kanne ins Herz zu lassen. In das Einzelne und in diese Gemeinde. Mit Einmütigkeit, ihr Lieben, fängt die Erde an zu beben. Und Reich Gottes breitet sich aus. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen und wie immer, dieser Part zwischen Gott und Mensch, wie immer müssen wir die wollen und nehmen. Ich möchte beten zum Schluss. Seid so lieb und steht auf. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, Herr, dass du einen Weg gebahnt hast, dafür, dass die Fülle deines Geistes hier auf der Erde, in jedem Einzelnen von uns, aber auch vor allem in der Ballung der Personen in deiner Gemeinde sich entfalten kann. Ich danke dir, Herr, dass es dein Plan ist, dass in der Kraft des Heiligen Geistes hier die Dinge bewegt werden, die du bewegt haben möchtest. Herr, und wir wollen dir heute Morgen sagen, wir bitten dich darum, dass du uns mit den geistlichen Gaben ausstattest, die wir dringend brauchen, damit wir glücklich sind. Glückselig hat auch einen Anteil in unserer Person, damit wir glückselig sind, wir deinem Herzen Freude machen und damit die Sprengkraft deines Geistes dein Reich voranbringt. Da, wo wir sind, hier, wo wir als Gemeinde sind, in der Harzregion, Vater, in Jesu Namen, berühre jedes Herz von jedem Einzelnen hier und gib eine Offenheit, eine weite Offenheit für das Wirken deines Geistes. Wir wollen erkennen, dass wir arm sind im Geist vor dir, denn uns gehört das Reich der Himmel. Wir wollen erkennen, dass wir ein reines Herz brauchen, ein von Sünden gereinigtes Herz, nicht um unserer Bemühungen willen, sondern weil Christus derjenige ist, der uns von Sünden reinigt. Der chronische, permanente, direkte Bezug auf dich, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, uns allen gemeinsam dazu verhilfst, uns nicht aufzureiben in diesen bodenständigen Rangeleien, Herr. Herr, wir wollen deine Dimension. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, was hier geschieht, in dieser Gemeinde und dieser Region, sondern durch deinen Geist. Das ist dein Plan und wir wollen heute Morgen dir sagen, verwirkliche deinen Plan mit uns hier in Klausthal-Zellerfeld. In Jesu Namen. Amen.